Ursula Karl Le Guin. The Dispossessed, Die Enteigneten oder Planet der Habenichtse. Für den Partner. Viertes Kapitel, Anaris. Die nach Westen wandernde Sonne schien ihm ins Gesicht und weckte Shevek, als das Luftschiff hinter dem letzten hohen Pass der Neteras nach Süden abschwenkte. Er hatte fast den ganzen Tag geschlafen, ein Drittel seiner langen Reise. Die Nacht der Abschiedsparty lag eine halbe Welt hinter ihm. Er gähnte, rieb sich die Augen, schüttelte den Kopf, um das tiefe Dröhnen des Luftschiffmotors in seinen Ohren loszuwerden, und wurde dann vollends wach, als er merkte, dass die Reise beinahe zu Ende war, dass sie sich Abenein näherten. Er presste das Gesicht an das staubige Fenster, und tatsächlich, dort unten, zwischen zwei niedrigen, rostfarbenen Bergketten, lag ein großes, ummauertes Feld, der Hafen von Anaris. Eifrig spähte er hinab, versuchte zu erkennen, ob ein Raumschiff auf der Rampe stand. So verabscheuenswert Urras auch war, es war immerhin eine andere Welt, und er wollte ein Schiff von einer anderen Welt sehen, einen Wanderer über den gähnenden Abgrund, ein von unbekannten, fremden Händen gefertigtes Ding. Aber es war kein Schiff im Hafen. Die Frachter von Urras kamen nur 8-mal im Jahr und blieben gerade lang genug, um ihre Ladung ab- und neue Fracht wieder aufzuladen. Sie waren keine willkommenen Besucher. Für einige Anaresti waren sie sogar eine ständig sich wiederholende Demütigung. Sie brachten Erdöl und Petroleumprodukte, bestimmte hochwertige Maschinenteile und elektronische Bauteile, zu deren Herstellung der Anaresti-Industrie die Ausstattung fehlte, sowie häufig eine neue Obstbaum- oder Getreideart zum Testen. Nach Urras kehrten sie dann vollbeladen mit Quecksilber, Kupfer, Aluminium, Uran, Zinn und Gold zurück. Das war für sie ein ausgezeichnetes Geschäft. Die Aufteilung der Frachten 8-mal im Jahr war für den Urastirat der Weltregierung die prestigeträchtigste Amtshandlung und ein Hauptereignis der Urasti-Weltaktienbörse. Die freie Welt von Anaris war in Wirklichkeit nichts weiter als eine Bergbaukolonie von Urras. Eine bittere Tatsache. In jeder Generation, in jedem Jahr, wurde bei den PDK-Debatten in Abenai heftig protestiert. Warum setzen wir diese profitlerischen Transaktionen mit den kriegführenden Proprietariern fort? Und die kühler denkenden Köpfe gaben stets dieselbe Antwort. Es wäre für die Urasti teurer, wenn sie ihr Erz selbst fördern müssten. Deswegen überfallen sie uns nicht. Sobald wir jedoch das Handelsabkommen brechen, würden sie Gewalt gegen uns anwenden. Ein Volk, das noch nie für etwas Geld bezahlt hat, begreift nur schwer die Psychologie der Kosten, das Feilschen auf dem Markt. Ein 7 Generationen dauernder Friede hatte kein Vertrauen wachsen lassen. Deswegen brauchte die Arbeitsgruppe Verteidigung auch niemals, um Freiwillige zu werben. Die Verteidigungsarbeit war meistens so langweilig, dass sie auf Pravik nicht als Arbeit bezeichnet wurde, ein Wort, das neben Arbeit auch Spiel bedeutete, sondern Klegitsch, Plackerei genannt wurde. Die Verteidigungsarbeiter bemannten die 12 alten Interplanetarschiffe, erledigten die Reparaturarbeiten und hielten sie als Wachschiffe im Orbit. Sie warteten Radar- und Radioteleskopantennen an einsamen Plätzen und schoben ihren monotonen Dienst im Hafen. Und dennoch gab es immer eine Warteliste. So sehr die Ethik, mit der die jungen Anaresti aufwuchsen, auch von Pragmatismus geprägt war, ihre Lebenskraft schäumte über, verlangte nach Altruismus, Selbstaufopferung, Möglichkeiten für die absolute Geste. Einsamkeit, Wachsamkeit, Gefahr, Raumschiffe, all das lockte mit seiner Romantik. Und es war reine Romantik, die Shevek dazu brachte, seine Nase platt zu drücken, bis der leere Hafen unter dem Luftschiff zurückwich. Und er war zutiefst enttäuscht, weil er nicht einmal einen miesen Erzfrachter auf der Rampe entdeckt hatte. Er gähnte noch einmal, streckte sich und sah dann in Fahrtrichtung hinaus. Das Luftschiff ließ die letzte niedrige Kette der Neteras hinter sich. Vor ihm dehnten sich von den Gebirgsausläufern nach Süden glänzend in der Nachmittagssonne die weiten Hänge eines grünen Tals aus. Genau wie seine Vorfahren vor 6000 Jahren starrte auch er voller Staunen darauf hinab. Im dritten Jahrtausend hatten die Astronomenpriester von Serdonu und Dun auf Uras beobachtet, wie die Jahreszeiten die gelbbraune Oberfläche des Schwesterplaneten veränderten und hatten den Ebenen, Bergen und sonnenreflektierenden Meeren mystische Namen gegeben. Eine Region, die im neuen Mondjahr eher als alle anderen grün wurde, nannten sie Anshos, Garten der Seele, der Garten Eden von Anaris. In späteren Millennien hatten Teleskope bewiesen, dass sie sich nicht getäuscht hatten. Anshos war tatsächlich die klimatisch am meisten begünstigte Region auf Anaris. Und das erste bemannte Schiff, das sie zum Mond schickten, war dort, auf dem grünen Fleck zwischen den Bergen und dem Meer gelandet. Aber das Paradies von Anaris erwies sich als trocken, kalt und windig. Und der Rest dieses Planeten war noch schlimmer. Die Evolution war hier nicht über Fische und blütenlose Pflanzen hinausgegangen. Die Luft war so dünn wie die Luft auf Uras in sehr großen Höhen. Die Sonne brannte, der Wind war eisig, der Staub erstickend. 200 Jahre nach der ersten Landung war Anaris erforscht, kartografisch erfasst, untersucht, aber nicht kolonisiert worden. Warum in eine Wüste ziehen, wo der Wind heulte, wenn es in den fruchtbaren Tälern von Uras ausreichend Platz gab? Aber es wurde Bergbau betrieben. Die Zeit des Raubbaus im 9. und Anfang des 10. Jahrtausends hatte die Flöze von Uras erschöpft. Und als die Raketentechnik perfektioniert wurde, war es billiger, auf dem Mond Minen auszubauen, als die benötigten Metalle aus minderwertigen Erzen oder Meerwasser zu gewinnen. Im Urasti-Jahr 10738 wurde am Fuß der Neteras im alten Anshos, wo Quecksilber gefördert wurde, eine Siedlung gegründet. Sie nannten sie Anaris-Stadt. Aber es war gar keine richtige Stadt, denn es gab keine Frauen. Die Männer verpflichteten sich für 2 oder 3 Jahre als Bergleute oder Techniker. Dann kehrten sie auf die richtige Welt zurück. Der Mond und seine Bergwerke unterstanden der Rechtsprechung des Rats der Weltregierung. Doch in der östlichen Hemisphäre des Mondes hatte das Land Tu ein kleines Geheimnis. Eine Raketenbasis und eine Siedlung von Goldgräbern mit ihren Frauen und Kindern. Diese Leute lebten wirklich auf dem Mond, aber niemand außer ihrer eigenen Regierung wusste davon. Der Zusammenbruch jener Regierung im Jahre 771 führte zu dem im Rat der Weltregierungen vorgetragenen Vorschlag, den Mond der internationalen Odonia-Gesellschaft zu überlassen, sich mit einer ganzen Welt von ihnen loszukaufen, bevor sie die Autorität der Gesetze und die nationale Souveränität auf Uras völlig untergraben konnten. Anaris-Stadt wurde evakuiert, und Tu schickte im Durcheinander des Regierungssturzes hastig ein paar letzte Raketen hinüber, um die Goldgräber abzuholen. Nicht alle entschlossen sich zur Heimkehr. Einigen gefiel es in der windigen Wüste. Über 20 Jahre lang fuhren die 12 Schiffe, die der Rest der Weltregierung den odonischen Siedlern bewilligt hatte, zwischen den Welten hin und her, bis jene Millionen Menschen, die sich für das neue Leben entschieden hatte, über den gähnenden Abgrund geschafft worden war. Dann wurde der Hafen für Einwanderungen geschlossen und nur noch für die Frachter des Handelsabkommens geöffnet. Inzwischen hatte Anaris-Stadt 100.000 Einwohner und war in Abenai umbenannt worden. In der neuen Sprache dieser neuen Gesellschaft war dies das Wort für Seele. Ein wesentliches Element für diese Gesellschaft, deren Gründung sie nicht mehr erlebte, war in Odos Plänen die Dezentralisierung gewesen. Allerdings beabsichtigte sie nicht, die Verstädterung der Zivilisation aufzuheben. So erklärte sie zwar, dass die natürliche Grenze der Kommunengröße von der Erreichbarkeit von Nahrung und Energie in ihrer unmittelbaren Umgebung abhänge, wollte aber alle Kommunen durch Kommunikations- und Transportnetze miteinander verbinden, damit Güter und Ideen dorthin gelangen konnten, wo sie gebraucht und gewünscht wurden, und damit die Verwaltung schnell und reibungslos abgewickelt werden konnte und keine Kommune von diesem Austausch ausgeschlossen wurde. Aber dieses Netzwerk sollte nicht hierarchisch strukturiert sein. Es sollte weder ein Kontrollzentrum noch eine Hauptstadt geben, keine Institutionen für eine mit sich selbst beschäftigte Maschinerie der Bürokratie und für die Herrschsucht Einzelner, die Führer, Boss oder Regierungschef werden wollten. Ihre Pläne basierten jedoch auf dem nährstoffreichen Boden von Urras. Auf dem unfruchtbaren Anaris mussten die Kommunen in großer Entfernung voneinander angelegt werden, wenn sie genügend Ressourcen wollten, und nur wenige konnten sich selbst erhalten, so sehr sie auch ihre Vorstellung des Existenzminimums zurückschraubten. Sie schränkten sich tatsächlich sehr stark ein, aber nur bis zu einem Minimum, das sie nicht unterschreiten wollten. Sie wollten nicht zur präurbanen, prätechnologischen Stammeskultur zurückkehren. Sie wussten, dass ihr Anarchismus das Ergebnis einer hochentwickelten Zivilisation, einer komplexen, vielgestaltigen Kultur, einer stabilen Ökonomie und einer hochentwickelten, industrialisierten Technologie war, die permanent für hohe Produktionszahlen und schnellen Transport der Waren sorgen konnte. So groß die Entfernungen zwischen den Siedlungen auch waren, sie hielten an dem Ideal des komplexen Organismus fest. Zuerst bauten sie Straßen, danach die Häuser. Die speziellen Ressourcen und Produkte jeder Region wurden ständig in einem komplizierten Ausgleichsprozess mit den Gütern aus anderen Regionen ausgetauscht, um das Gleichgewicht der Vielfalt zu wahren, welches das Charakteristikum des Lebens, der natürlichen und sozialen Ökologie darstellt. Doch, wie sie im Modus der Analogie sagten, kein Nervensystem kann leben, ohne wenigstens ein Ganglion, besser noch, ein ganzes Gehirn zu haben. Es musste also ein Zentrum geben. Die Computer, die die Verwaltung, die Arbeitsteilung und die Güterverteilung koordinierten, sowie die zentralen Föderationen der meisten Arbeitssyndikate, befanden sich von Anfang an in Abenai. Und von Anfang an waren sich die Siedler der ständigen Bedrohung bewusst, die jene unvermeidliche Zentralisation bedeutete und der man nur durch unaufhörliche Wachsamkeit begegnen konnte. O Kind Anarchie, ewige Verheißung, ewige Vorsicht. Ich lausche, lausche in der Nacht, an der Wiege, tief wie die Nacht, ob alles gut ist mit dem Kind. Dies schrieb Pio Atern, der den Pravik-Namen Toba annahm, im 14. Jahr der Besiedlung. Die ersten Bemühungen der Odonia, ihre neue Sprache, ihre neue Welt in Poesie zu kleiden, klangen steif, unbeholfen, rührend. Abenai aber, Seele und Zentrum von Anaris, lag jetzt dort, vor dem Luftschiff, auf der großen, grünen Ebene. Das leuchtend tiefe Grün der Felder war unverwechselbar. Eine Farbe, die für Anaris unnatürlich war. Nur hier und an der warmen Küste der Keransee gediehen die Getreidepflanzen der alten Welt. Überall sonst bestanden die Grundnahrungsmittel aus gemahlenem Holum und blassem Mähnegras. Als Shevek 9 war, hatte seine nachmittägliche Schulaufgabe darin bestanden, die Zierpflanzen der Kommune Weites Land zu pflegen. Empfindliche, exotische Gewächse, die man wie Babys füttern und in die Sonne tragen musste. Er hatte einem alten Mann bei dieser friedlichen und aufwendigen Arbeit geholfen. Er hatte den Alten gemocht, die Pflanzen, den Schmutz und die Arbeit. Als er jetzt die Farben der Ebene von Abenai sah, musste er wieder an den Alten denken, an den Geruch von Fischöldünger und an die Farbe der ersten Blattknospen an den dünnen, kahlen Zweigen, an jenes klare, kräftige Grün. In der Ferne sah er zwischen den leuchtenden Feldern einen länglich-weißen Fleck, der, als das Luftschiff näher kam, wie verschüttetes Salz in einzelne Blöcke zerfiel. Am Ostrand der Stadt blendete ihn eine Anzahl greller Blitze so stark, dass er die Augen schließen musste und einen Moment lang nur dunkle Punkte sah. Es waren die großen Parabolspiegel, die die Sonnenenergie für die Raffinerien von Abenai lieferten. Das Luftschiff landete bei einem Frachtdepot am südlichen Ende der Stadt und Shevek machte sich auf, die Straßen der größten Kommune seiner Welt zu betreten. Sie waren breit und sauber und schattenlos, denn Abenai lag weniger als 30 Grad nördlich des Äquators und alle Gebäude bis auf die dicken, kahlen Türme der Windturbinen waren flach. Die Sonne schien weiß an einem harten, dunklen, blau-violetten Himmel. Die Luft war klar und rein, ohne Rauch, ohne Feuchtigkeit. Alle Dinge waren von einer besonderen Lebendigkeit, einer Schärfe an ihren Ecken und Kanten, einer betonten Klarheit. Alles stand für sich allein. Die Elemente, aus denen Abenay bestand, waren die gleichen wie in den anderen odonischen Kommunen, nur in vielfacher Ausführung. Werkstätten, Fabriken, Wohnheime, Dormitorien, Lernzentren, Versammlungssäle, Verteilungsstellen, Depots, Refektorien. Die größeren Gebäude gruppierten sich häufig um freie Plätze und verliehen damit der Stadt eine zellulare Grundstruktur. Eine Teilkommune oder Nachbarschaft reihte sich an die andere. Schwerindustrie und Lebensmittelverarbeitung konzentrierten sich auf die Außenbezirke der Stadt und das zellulare Muster wiederholte sich insofern, als verwandte Industriebetriebe häufig in einer Straße oder an einem Platz nebeneinander lagen. Der erste derartige Bezirk, durch den Chevek kam, bestand aus einer Reihe von Plätzen. Es war das Textilviertel. Hier gab es eine Reihe von Holumfaserverarbeitungswerken, Spinnereien, Webereien, Färbereien sowie Tuch- und Kleiderverteilungsstellen. Im Mittelpunkt jedes Platzes stand ein kleiner Stangenwald, der von oben bis unten mit Fahnen und Wimpeln in allen Farbtönen behängt war und stolz von der hier ansässigen Färberkunst zeugte. Die meisten Häuser dieser Kommune ähnelten sich, schlicht, solide, aus Stein oder gegossenem Schaumstein sauber gebaut. Manche von ihnen erschienen Chevek sehr groß, wegen der häufigen Erdbeben aber waren sie fast alle einstöckig. Aus demselben Grund waren die Fenster sehr klein und aus einem widerstandsfähigen Silikonmaterial, das bei Erschütterung nicht zersprang. Sie waren zwar klein, aber es gab eine ganze Menge von ihnen, denn von einer Stunde vor Sonnenaufgang bis eine Stunde nach Sonnenuntergang gab es kein künstliches Licht. Und wenn die Außentemperatur 12 Grad Celsius überstieg, wurden die Häuser auch nicht beheizt. Nicht etwa, weil Abenay nicht genug Energie zur Verfügung stand, dafür sorgten die Windkrafträder und die Erdtemperaturausgleichsgeneratoren, die die Wärme lieferten. Doch das Prinzip organischer Sparsamkeit war für das Funktionieren der Gesellschaft viel zu wesentlich, um nicht die Ethik und Ästhetik grundlegend zu bestimmen. Überfluss ist Exkrement, schrieb Odo in der Analogie. Und Exkrement, das im Körper bleibt, ist Gift. Abenay war völlig giftfrei. Eine nackte Stadt, grell, die Farben hell und hart, die Luft rein. Es war sehr still. Man konnte alles sehen, es lag da wie verschüttetes Salz. Nichts war verborgen. Die Plätze, die strengen Straßen, die flachen Gebäude, die offenen Arbeitshöfe waren voller Vitalität und Betriebsamkeit. Während Chevek dahin wanderte, war er umgeben von anderen Menschen. Die gingen, arbeiteten, redeten. Von vorübereilenden Gesichtern, von rufenden, schnatternden, singenden Stimmen, von lebendigen Menschen, von Menschen, die etwas taten, von Menschen, die unterwegs waren. Werkstätten und Fabriken umgaben die Plätze und die offenen Höfe, und überall standen die Türen offen. Er kam an einer Glashütte vorbei, wo ein Arbeiter gerade einen großen, geschmolzenen Klumpen so lässig heraushob, wie ein Koch Suppe serviert. Nebenan wurden in einem Hof Schaumsteine gegossen. Die Vorarbeiterin, eine kräftige Frau in einem vom Steinstaub weißen Kittel, überwachte den Guss mit lauter Stimme und einem gewaltigen Wortschwall. Dann kamen eine kleine Drahtfabrik, eine Bezirkswäscherei, ein Lautenbauer, der Musikinstrumente fertigte und reparierte, die Bezirksverteilungsstätte für Kleinwaren, ein Theater, eine Ziegelei. Das Leben, das überall herrschte, war faszinierend und spielte sich vor aller Augen ab. Kinder liefen herum, einige halfen den Erwachsenen, andere saßen auf der Erde und backten Matschkuchen. Wieder andere spielten auf der Straße, eins hockte auf dem Dach des Lernzentrums und war in ein Buch vertieft. Der Drahtzieher hatte die Vorderseite seiner Werkstatt mit Weinranken aus bunt bemaltem Draht geschmückt. Der aus der Wäscherei quellende Dampf und die laut geführte Unterhaltung, die durch die offenen Türen drang, waren überwältigend. Keine Tür war versperrt, nur wenige geschlossen. Es gab keine Tarnung und keine Werbung. Es lag alles offen da, die ganze Arbeit, das ganze Leben der Stadt, offen für die Augen und für die Hände. Hin und wieder kam mit schriller Glocke ein überfülltes Fahrzeug die Depotstraße heruntergejagt, mit Menschentrauben, die sich an die Haltestangen der Außenseiten klammerten, während alte Frauen wütend schimpften weil es an ihrer Haltestelle nicht bremste und sie einstiegen ließ. Ein kleiner Junge auf einem selbstgebauten Dreirad wie wahnsinnig hinterherstrampelte und an den Kreuzungen ein blauer Funkenregen herabsprühte. Als staue sich die ruhige, doch intensive Vitalität dieser Straßen von Zeit zu Zeit bis zu einem Entladungspunkt auf und explodiere mit Krach, blauem Geknatter und dem Geruch von Ozon. Das waren die Omnibusse von Abenay. Und wenn sie vorbeifuhren, hätte man ihnen am liebsten zugejubelt. Die Depotstraße endete an einem großen, luftigen Platz, wo noch 5 weitere Straßen sternförmig in einen dreieckigen Park mit Gras und Bäumen mündeten. Die meisten Parks auf Anaris waren Spielplätze aus Erde oder Sand mit einer Anpflanzung von Kriech und Baumholum. Dieser hier war ganz anders. Shevek überquerte den unbelebten Gehweg und betrat den Park, angelockt, weil er ihn schon so oft auf Bildern gesehen hatte und weil er die fremden Bäume, die Urasti-Bäume, aus der Nähe betrachten, das Grün dieser unzähligen Blätter erleben wollte. Die Sonne ging unter, der Himmel war weit und klar, färbte sich im Zenit zu dunklem Violett und ließ hinter der dünnen Atmosphäre die Dunkelheit des Weltraums erahnen. Gespannt und wachsam trat er unter die Bäume. Waren sie nicht Verschwendung, diese vielen Blätter? Der Baumholum kam sehr gut mit Dornen und Nadeln zurecht, und auch davon hatte er nicht allzu viele. War dieses üppige Laub nicht reiner Überfluss, Exkrement? Solche Bäume gediehen nur auf reichem Boden, bei ständiger Bewässerung und sorgfältiger Pflege. Er missbilligte ihre Üppigkeit, diese Verschwendung. Er wanderte unter den Bäumen dahin. Das fremde Gras unter seinen Füßen war weich. Es war, als gehe man auf lebendigem Fleisch. Hastig wich er auf den Pfad zurück. Über ihm streckten die Bäume ihre dunklen Äste aus, hielten ihre zahlreichen breiten grünen Hände über ihn. Ehrfurcht erfasste ihn. Er fühlte sich gesegnet, obwohl er nicht um Segen gebeten hatte. Ein Stück vor ihm, den dunkler werdenden Pfad entlang, saß auf einer steinernen Bank eine Gestalt und las. Langsam ging Shevek auf sie zu. Vor der Bank blieb er stehen und betrachtete die Gestalt, die in der grün-goldenen Dämmerung unter den Bäumen saß, den Kopf über ein Buch gebeugt. Es war eine Frau von 50 oder 60 Jahren, seltsam gekleidet, das Haar im Nacken zu einem Knoten gesteckt. Die linke Hand an ihrem Kinn verbarg fast ganz den strengen Mund. Mit der rechten hielt sie Papiere auf ihrem Schoß. Sie waren schwer, diese Papiere. Die kalte Hand, die auf ihnen lag, war ebenfalls schwer. Es dunkelte rasch, aber sie blickte nicht auf. Sie las die Druckfahnen ihres Buches »Der Sozialorganismus«. Shevek betrachtete Odo eine Weile, dann setzte er sich neben sie auf die Bank. Status war ihm kein Begriff und auf der Bank war genügend Platz. Ihn trieb ein ursprüngliches Bedürfnis nach Gesellschaft. Er betrachtete das kraftvolle, traurig sinnende Profil und die Hände, Hände einer alten Frau. Er blickte in die verschatteten Zweige hinauf. Zum ersten Mal in seinem Leben begriff er, dass Odo, deren Gesicht ihm seit seiner Kindheit vertraut war, deren Ideen in seinen Gedanken und in den Gedanken aller, die er kannte, eine zentrale, bleibende Stellung einnahmen, dass Odo selbst nie einen Fuß auf Anaris gesetzt hatte. Sie hatte gelebt, war gestorben und begraben worden im Schatten grünbelaubter Bäume, in ihm unbekannten Städten, unter Menschen, die unbekannte Sprachen sprachen, auf einer anderen Welt. Odo war eine Fremde, eine Verbannte. Der junge Mann saß im Zwielicht neben der Statue, fast so still und reglos wie diese. Als er schließlich merkte, wie dunkel es geworden war, stand er auf und wanderte, sich nach dem Weg erkundigend, durch die Straßen zum Zentralinstitut für Wissenschaften. Es war nicht weit, er kam dort an, kurz nachdem das Licht ausgegangen war. In dem kleinen Büro beim Eingang saß eine Nachtwache und las. Er musste an die offene Tür klopfen, um ihre Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Shevek, stellte er sich vor. Es war üblich, das Gespräch mit Fremden zu eröffnen, indem man den eigenen Namen nannte, als eine Art Anhaltspunkt für die anderen. Viel mehr Anhaltspunkte gab es nicht. Es gab weder Ränge noch Rangbezeichnungen, keine konventionellen, respektvollen Anredeformen. Cockwan, sagte die Frau ihrerseits, wolltest du nicht schon gestern kommen? Der Fahrplan des Frachtluftschiffs wurde geändert. Gibt es in den Wohnheimen irgendwo ein Bett für mich? Nummer 46 steht leer. Über den Hof, das Gebäude links. Hier ist übrigens eine Nachricht von Sabul für dich. Er will, dass du morgen früh zu ihm ins Physikbüro kommst. Danke, antwortete Scheweck und ging über den weiten, gepflasterten Hof, in der Hand sein Gepäck, einen Wintermantel und ein Reservepaar Stiefel. In den Zimmern rings um den quadratischen Hof brannte Licht. Er hörte Gemurmel, ein Zeichen für die Anwesenheit von Menschen in all der Stille. Irgendetwas rührte sich in der klaren, frischen Luft der abendlichen Stadt, eine Ahnung von Erleben, von Verheißung. Die Abendbrotzeit war noch nicht vorbei, also machte er schnell einen Umweg über das Refektorium des Instituts, um zu sehen, ob er noch etwas zu essen bekam. Wie er feststellte, stand sein Name bereits auf der Liste und das Essen war ausgezeichnet. Es gab sogar ein Dessert, eingemachte Früchte. Scheweck liebte Süßigkeiten und da er einer der letzten im Speisesaal war und viel Obst übrig geblieben war, nahm er sich eine zweite Portion. Er aß allein an einem kleinen Tisch. An den größeren Tischen in der Nähe diskutierten Gruppen junger Leute über ihren leeren Tellern. Sie unterhielten sich über das Verhalten von Argon bei sehr niedrigen Temperaturen, das Verhalten eines Chemielehrers bei einem Kolloquium über die mutmaßlichen Krümmungen der Zeit. Ein paar Leute sahen zu ihm herüber, aber sie kamen nicht und sprachen ihn nicht an, wie die Leute es in einer kleinen Kommune getan hätten. Ihre Blicke waren dennoch nicht unfreundlich, höchstens vielleicht ein wenig herausfordernd. Er fand Zimmer 46 in einem langen Korridor mit geschlossenen Türen. Offenbar waren es allesamt Einzelzimmer und er fragte sich, warum die Nachtwache ihn hierher geschickt hatte. Seit er 2 Jahre alt war, hatte er immer in Wohnheimen geschlafen, in Zimmern mit 4 bis 10 Betten. Er klopfte an die Tür von Nummer 46. Schweigen. Er öffnete die Tür. Es war ein kleines Einzelzimmer, leer, schwach beleuchtet durch das Licht, das vom Korridor hereinfiel. Er machte die Lampe an. 2 Stühle, ein Schreibtisch, ein abgenutzter Rechenschieber, ein paar Bücher und, sauber auf dem Bett zusammengefaltet, eine handgewebte, orangefarbene Decke. Die Nachtwache musste sich geirrt haben, hier wohnte jemand anders. Er schloss die Tür. Dann öffnete er sie wieder, um die Lampe auszumachen. Unter der Lampe auf dem Schreibtisch lag eine Nachricht, gekritzelt auf einen abgerissenen Papierfetzen. Scheweck, Physikbüro, Vormittag 241-154, Sabul. Er legte seinen Mantel auf den Stuhl, stellte die Stiefel auf den Fußboden. Eine Weile blieb er stehen und las die Titel der Bücher. Standardwerke über Physik und Mathematik, grün gebunden, mit dem Kreis des Lebens auf dem Einband. Er hängte seinen Mantel in die Schranknische und verstaute seine Stiefel. Vorsichtig zog er den Vorhang der Nische zu. Er durchmaß die Raumlänge bis zur Tür, 4 Schritte. Zögernd blieb er noch eine Minute lang stehen. Dann schloss er zum ersten Mal in seinem Leben die Tür eines eigenen Zimmers. Sabul war ein kleiner, gedrungener, ungepflegter Mann von etwa 40 Jahren. Seine Gesichtsbehaarung war dunkler, nicht so fein wie die der anderen und verdichtete sich am Kinn zu einem richtigen Bart. Er trug einen schweren Winterumhang, und zwar, nach dessen Zustand zu urteilen, bereits seit dem vergangenen Winter. Die Ärmelränder waren speckig und schwarz von Schmutz. Sein Verhalten war schroff und übellaunig. Genau wie er auf Papierfetzen schrieb, sprach er in Wortfetzen. Er knurrte. »Du musst Jotisch lernen«, knurrte er Scheweck an. »Jotisch lernen?« »Jotisch lernen. Aber wozu?« »Damit du die Orasti-Physiker lesen kannst. Atro, Beisk und die anderen. Niemand hat sie je in Pravik übersetzt. Wird wohl auch keiner mehr tun. 6 Personen auf Anaris höchstens sind in der Lage, sie zu verstehen. In irgendeiner Sprache.« »Wie soll ich Jotisch lernen? Mit einer Grammatik und einem Wörterbuch. Shevek ließ sich nicht einschüchtern. Und wo finde ich die? Hier, knurrte Sabul. Er wühlte in den unordentlichen Regalen voller kleiner, grüner, gebundener Bücher. Seine Bewegungen waren abrupt und gereizt. Auf einem der unteren Regale fand er zwei dicke, ungebundene Bücher und ließ sie auf den Schreibtisch fallen. Sag mir Bescheid, wenn du Arthur auf Jotisch lesen kannst. Bis dahin kann ich nichts mit dir anfangen. Welche Art von Mathematik benutzen diese Orasti? Keine, mit der du nicht zurechtkommst. Arbeitet hier jemand in Chronotopologie? Ja, Tourette, du kannst ihn fragen. Seine Vorlesungen brauchst du nicht zu besuchen. Ich wollte Gwarabs Vorlesungen hören. Wozu? Ihre Arbeit über Frequenz und Zyklus. Sabul setzte sich, stand wieder auf. Er war rastlos, bis zur Unerträglichkeit rastlos. Aber hart, ein unerbittlicher Mann. Zeitverschwendung. In der Sequenztheorie bist du viel weiter als die Alte. Und die übrigen Ideen, die sie ausspuckt, sind Müll. Ich interessiere mich aber für die Simultanitätsprinzipien. Simultanität. Was für ein Profitler-Mist trichtert Mithis euch da oben eigentlich ein? Der alte Physiker war wütend. Unter dem groben, kurzen Haar schwollen seine Schläfenadern an. Ich habe selbst einen Arbeitskreis dafür gegründet. Werd erwachsen, werd endlich erwachsen. Du bist jetzt hier. Und hier wird Physik betrieben, nicht Religion. Hör auf mit dem Mystizismus und werde erwachsen. Wie lange brauchst du, bis du Jotisch kannst? Bis ich Pravik konnte, habe ich einige Jahre gebraucht, antwortete Shevek. Seine gedämpfte Ironie war auf Sabul restlos verschwendet. Ich hab's in 10 Dekaden geschafft, jedenfalls gut genug, um Thos Einführungen zu lesen. Ach, verdammt, du brauchst ja einen Text, an dem du üben kannst. Na schön, nehmen wir dies. Hier, warte. Er wühlte in einer überquellenden Schublade und zog schließlich ein Buch hervor. Ein seltsam aussehendes Buch, blau gebunden, ohne den Kreis des Lebens auf dem Einband. Der Titel war in Goldlettern geprägt und lautete Poilea Aphio Ite, was für Shevek überhaupt keinen Sinn ergab, und auch die Form einiger Buchstaben war ihm fremd. Er starrte das Bändchen an, nahm es Sabul aus der Hand, schlug es aber nicht auf. Endlich hielt er es in seinen Händen. Das Ding, das er immer schon hatte sehen wollen. Ein außerweltliches Erzeugnis, die Botschaft von einer anderen Welt. Er dachte an das Buch, das Pallad ihm gezeigt hatte, das Buch der Zahlen. Wenn du das lesen kannst, komm wieder, knurrte Sabul. Shevek wandte sich zum Gehen. Sabuls Knurren wurde lauter. Gib diese Bücher nicht aus der Hand, hörst du? Sie sind nicht für den Allgemeingebrauch. Der junge Mann blieb stehen, drehte sich um und sagte nach einem Moment mit seiner ruhigen, etwas zaghaften Stimme, »Wie bitte?« »Lass niemand anderen diese Bücher lesen.« Shevek schwieg. Sabul stand wieder auf und trat ganz dicht vor ihn hin. »Hör mal, du bist jetzt Mitglied des Zentralinstituts für Wissenschaften, ein Physiksyndik. Du arbeitest mit mir zusammen, mit Sabul. Kannst du mir folgen?« Privilegien sind eine große Verantwortung, stimmt's? Ich soll mir Wissen aneignen, das ich nicht teilen darf, fasste Shevek nach einer kurzen Pause zusammen. Er sprach es aus, als handle es sich um einen Behauptungssatz in der Logik. Wenn du auf der Straße ein Paket mit Sprengstoffzündern fändest, würdest du sie mit jedem Kind teilen, das zufällig vorbeikommt? Diese Bücher sind Sprengstoff. Kannst du mir jetzt folgen? Ja. »Na also«, Sabul wandte sich ab, aufgebracht durch einen Zorn, der nicht spezifisch, sondern endemisch zu sein schien. Shevek ging behutsam, voller Abscheu und überwältigender Neugier, den Sprengstoff unter dem Arm tragend. Er machte sich an die Arbeit und lernte Jotisch. Er arbeitete Sabuls Warnung gehorchend und weil es ihm ganz natürlich vorkam, allein zu arbeiten in der Abgeschiedenheit des Zimmers 46. Schon seit seiner frühesten Jugend wusste er, dass er in gewisser Weise anders war als alle, die er kannte. Für ein Kind ist die Erkenntnis dieses Unterschieds sehr schmerzhaft, da es sein Anderssein aufgrund der Tatsache, dass es noch nichts geleistet hat und noch nicht fähig ist, etwas zu leisten, nicht rechtfertigen kann. Der einzige Halt, den es für solch ein Kind gibt, ist die zuverlässige und liebevolle Gegenwart von Erwachsenen, die auf ihre eigene Art und Weise ebenfalls anders sind. aber die hatte Scheveck nicht gehabt. Sein Vater war zwar absolut zuverlässig und sehr liebevoll gewesen, was immer Scheveck war und was immer er tat, Pallat hatte es gut geheißen und sich loyal verhalten, aber Pallat war nicht mit diesem Fluch des Andersseins belegt. Er war wie die anderen, wie alle anderen, denen das Gemeinschaftsleben so leicht fiel. Er liebte Scheveck, aber er konnte ihm nicht zeigen, was Freiheit ist, jenes Respektieren der Einsamkeit eines Mitmenschen, das allein die Kluft überbrücken kann. Aus diesem Grund war Scheveck an innere Einsamkeit gewöhnt, die nur von den tagtäglichen zufälligen Kontakten und Begegnungen des Kommunenlebens und von der Kameradschaft seiner Freunde ein wenig aufgefangen wurde. Hier in Abenay hatte er keine Freunde, und da er nicht in einem Schlafsaal untergebracht wurde, schloss er auch keine Freundschaften. Mit seinen 20 Jahren war er sich der Absonderlichkeiten seines Intellekts und Charakters zu sehr bewusst, um extrovertiert zu sein. Er war in sich gekehrt und reserviert, und seine Kommilitonen, die spürten, dass seine Unnahbarkeit echt war, versuchten nur selten an ihn heranzutreten. Die Abgeschiedenheit seines Zimmers wurde ihm schon bald sehr lieb. Er genoss die totale Unabhängigkeit und verließ den Raum nur zum Frühstück und zum Abendessen im Refektorium oder zu seinem täglichen zügigen Spaziergang durch die Straßen der Stadt, um seine Muskeln zufriedenzustellen, die bisher stets an Bewegung gewöhnt waren. Danach ging er zurück ins Zimmer 46 zu der jotischen Grammatik. Einmal pro Dekade wurde er zum üblichen, alle 10 Tage zu leistenden Arbeitsdienst für die Kommune aufgerufen. Aber die Leute, mit denen er da zusammen schuftete, waren Fremde und nicht gute Bekannte, wie es in einer kleinen Kommune der Fall gewesen wäre. Und so brachten diese Tage der körperlichen Arbeit keine psychologischen Unterbrechungen seiner Isolation und seiner Fortschritte in Jotisch mit sich. Die Grammatik selbst, kompliziert, unlogisch und schematisch, machte ihm Spaß. Er lernte schnell, nachdem er sich erst einmal ein Grundvokabular angeeignet hatte, denn er wusste ja, was er las. Er kannte die einzelnen Gebiete und die Termini, und wann immer er irgendwo stecken blieb, wiesen ihm entweder seine Intuition oder eine mathematische Gleichung den Weg. Aber nicht überall, wo er dann ankam, kannte er sich aus. Tus Einführung in die Temporalphysik war kein Handbuch für Anfänger. Als er sich bis zur Mitte des Werks vorgearbeitet hatte, las Scheveck längst nicht mehr jotisch, sondern schlicht und einfach Physik. Und er verstand, warum Sabul ihm die Lektüre der Urasti-Physiker als erste aufgegeben hatte. Sie waren allem, was auf Anaris während der letzten 20 bis 30 Jahre entwickelt worden war, weit voraus. Die hervorragendsten Erkenntnisse, die Sabul in seinen eigenen Arbeiten über Sequenz dargelegt hatte, waren in Wirklichkeit ungekennzeichnete Übersetzungen aus dem Jotischen. Er vertiefte sich in die anderen Bücher, die Sabul ihm gab, zumeist Hauptwerke zeitgenössischer Urasti-Physiker. Sein Leben glich immer mehr dem eines Einsiedlers. Er engagierte sich nicht im Studentensyndikat, er besuchte nicht die Versammlungen anderer Syndikate oder Föderationen, nur die der trägen Physikföderation. Die Versammlungen dieser Gruppen, Träger sowohl sozialer Tätigkeit als auch der Geselligkeit, waren in kleinen Kommunen der Rahmen, in dem sich das Leben abspielte. Aber hier, in der Großstadt, schienen sie kaum Bedeutung zu besitzen. Der Einzelne war nicht wichtig für sie. Es gab stets andere, die bereit waren, einzuspringen und ihre Sache gut machten. Abgesehen von dem 10-tägigen Arbeitsdienst und den üblichen Hausmeisterpflichten in seinem Wohnheim und in den Labors gehörte Scheveks Zeit ausschließlich ihm allein. Er verzichtete nun häufig auf körperliche Bewegung, gelegentlich sogar auf Mahlzeiten. Nie aber verpasste er die Veranstaltung, die ihm besonders wichtig war: Gwarabs Vorlesung über Frequenz und Zyklus. Gwarab war so alt, dass ihre Gedanken oft abschweiften. Die Teilnahme an ihren Vorlesungen war gering und unregelmäßig. Schon nach kurzer Zeit fiel ihr der schmale Junge mit den großen Ohren als ihr einziger ständiger Zuhörer auf, und sie begann nur für ihn zu sprechen. Die hellen, ruhigen, intelligenten Augen begegneten ihrem Blick, beruhigten sie, weckten sie. Sie fand zu ihrer alten Brillanz zurück, zu ihrer verlorenen Vorstellungskraft. Sie wagte Höhenflüge, und die anderen Studenten im Hörsaal horchten auf, verwirrt, verstört, ja sogar verängstigt, wenn sie scharfsinnig genug waren, um verängstigt zu sein. Gwarab sah ein weit größeres Universum als die meisten anderen, und davor schlossen sie geblendet die Augen. Der höllorgige Junge dagegen beobachtete sie gelassen. In seinem Gesicht sah sie ihre eigene Freude. Was sie darbot, was sie ihr ganzes Leben lang dargeboten hatte, was nie ein Mensch mit ihr geteilt hatte, das nahm er an. Er teilte es mit ihr. Er war über die Kluft von 50 Jahren hinweg ihr Bruder, ihre Erfüllung. Wenn sie sich im Physikbüro oder im Speisesaal begegneten, begannen sie manchmal sofort über Physik zu reden. Zu anderen Zeiten jedoch reichte Gwarabs Energie dafür nicht aus. Dann wussten sie nur wenig zu sagen, denn die alte Frau war ebenso schüchtern wie der junge Mann. »Du isst nicht genug«, tadelte sie ihn manchmal. Er lächelte dann und seine Ohren wurden rot. Keiner von beiden wusste mehr zu sagen. Als Shevek ein halbes Jahr im Institut war, gab er Sabul einen 3 Seiten langen Aufsatz mit dem Titel »Eine Kritik der Hypothese Atros über die unendliche Sequenz«. Nach einer Dekade gab Sabul sie ihm zurück und knurrte, »Übersetzt das ins Jotische.« »Ich hatte es schon zum größten Teil in Jotisch geschrieben«, antwortete Shevek, »weil ich Atros Terminologie benutze. Ich werde das Original kopieren. Aber wozu?« »Wozu?« »Damit dieser verdammte Profitler Arthur es lesen kann. Am 5. der kommenden Dekade geht ein Schiff.« »Ein Schiff?« »Ein Frachter von Uras.« Auf diese Weise erfuhr Shevek, dass nicht nur Petroleum und Quecksilber zwischen den beiden getrennten Welten ausgetauscht wurden und nicht nur Bücher wie diejenigen, die er gelesen hatte, sondern auch Briefe. Briefe. Briefe an Proprietarier, an Untertanen von Regierungen, die auf der Ungleichheit der Macht fußten, an Personen, die entweder von anderen ausgebeutet wurden oder selbst Ausbeuter waren, denn sie waren ja damit einverstanden, Elemente in der Staatsmaschinerie zu sein. Tauschten solche Leute wirklich auf friedliche und freiwillige Art und Weise mit freien Menschen Ideen aus? Konnten sie wirklich Gleichheit akzeptieren und an intellektueller Solidarität teilnehmen? Oder versuchten sie nur zu dominieren, ihr Macht zu festigen, zu besitzen? Der Gedanke, tatsächlich mit einem Proprietarier Briefe auszutauschen, versetzte ihn in Unruhe. Aber es wäre doch interessant, einmal herauszufinden. In diesem ersten halben Jahr in Abenai waren so viele neue Dinge auf ihn eingestürmt, dass er einsah, wie naiv er gewesen war und möglicherweise noch immer war. Kein leichtes Eingeständnis für einen intelligenten jungen Mann. Die erste und immer noch am schwersten zu akzeptierende Neuentdeckung war die, dass man von ihm verlangte, Jotisch zu lernen und sein Wissen für sich selbst zu behalten. Eine Situation, die so neu und moralisch so verwirrend für ihn war, dass er sie noch nicht ganz verarbeitet hatte. Natürlich schadete er niemandem damit, dass er dieses Wissen nicht mit anderen teilte. Andererseits, was konnte es den anderen schaden, wenn sie wussten, dass er Jotisch verstand und dass sie es ebenfalls lernen konnten? Die Freiheit lag doch weit eher in der Offenheit als in der Geheimhaltung. Und Freiheit rechtfertigt jedes Risiko. Und er sah nicht einmal ein Risiko darin. Er schien ihm manchmal, als ob Sabul diese neue Urasti-Physik für sich privat behalten wollte, um sie zu besitzen, als Eigentum, als Quelle der Macht über seine Kollegen auf Anaris. Doch dieser Gedanke widersprach Sheveks gewohnter Denkweise so sehr, dass er große Schwierigkeiten hatte, ihn in seinem eigenen Kopf zu formen. Und als es ihm gelang, unterdrückte er ihn sofort voller Verachtung als eine zutiefst abstoßende Idee. Dann war da noch sein Einzelzimmer, ein weiterer moralischer Stachel. Wenn Kinder in einem Einzelzimmer schliefen, so bedeutete dies, dass sie die anderen im Schlafsaal so lange gestört hatten, bis diese sie nicht mehr ertragen konnten. Sie hatten egoisiert. Einsamkeit war gleichzusetzen mit Ungnade. Im Erwachsenenleben lag der Hauptgrund für die Benutzung eines Einzelzimmers im Sexualleben. Jedes Wohnheim hatte eine Anzahl Einzelzimmer und Paare, die kopulieren wollten, nutzten diese freien Einzelzimmer für eine Nacht, eine Dekade oder so lange sie wollten. Ein Paar, das eine Partnerschaft einging, bezog ein Doppelzimmer. Wenn in einer kleinen Stadt kein Doppelzimmer zur Verfügung stand, bauten sie oft eins an ein Ende des Wohnheims an und so entstanden Zimmer für Zimmer immer längere Gebäude. Von der sexuellen Paarung abgesehen, gab es keinen Grund, nicht in einem Wohnheim zu übernachten. Es standen kleine und große zur Auswahl, und wenn sich die Zimmergenossen nicht verstanden, konnten sie in ein anderes Wohnheim umziehen. Allen standen die Werkstatt, das Labor, das Atelier, die Scheune oder das Büro, was auch immer sie für ihre Arbeiten brauchten, zur Verfügung. Sie konnten sich in den Bädern zurückziehen oder sich in aller Öffentlichkeit reinigen. Sexuelle Zurückgezogenheit war stets möglich und wurde von der Gesellschaft erwartet. Darüber hinaus war Zurückgezogenheit jedoch nicht funktionell. Sie war Überfluss, Verschwendung. Die Volkswirtschaft von Annares förderte den Bau von Einzelhäusern und Wohnungen nicht, weder durch Baumaterial oder Instandhaltung, noch durch die Versorgung mit Heizung und Strom. Wer von Natur aus ungesellig war, musste sich aus der Gesellschaft entfernen und für sich selbst sorgen. Das stand jedem frei. Man konnte sich ein Haus bauen, wo immer man wollte. Nur wenn man dabei einen schönen Blick verbauen oder ein fruchtbares Stück Land verderben sollte, wurde man so lange von den Nachbarn unter Druck gesetzt, bis man es vorzog zu verschwinden. In den Randzonen der älteren Anaresti-Kommunen gab es eine Menge Einzelgänger und Einsiedler, die sich verhielten, als seien sie nicht Angehörige einer gesellschaftsorientierten Spezies. Für diejenigen jedoch, die das Privileg und die Verpflichtung menschlicher Solidarität akzeptierten, hatte die Zurückgezogenheit nur dort einen Wert, wo sie eine Funktion erfüllte. Daher war Scheweks erste Reaktion auf die Zuweisung eines Einzelzimmers eine Mischung aus Missbilligung und Scham. Warum steckten sie ihn hier hinein? Er fand den Grund bald heraus, weil es der richtige Ort für seine Arbeit war. Wenn ihm um Mitternacht etwas einfiel, konnte er Licht machen und es aufschreiben. Wenn er im Morgengrauen eine Idee hatte, entfiel sie ihm nicht gleich wieder, da es keine 4 oder 5 Zimmergenossen gab, die beim Aufstehen Unruhe verbreiteten, sich unterhielten und ihn ablenkten. Und wenn ihm überhaupt nichts einfallen wollte, wenn er tagelang am Schreibtisch saß und zum Fenster hinausstarrte, gab es niemanden, der sich hinter seinem Rücken fragte, warum er wohl in seinen Fähigkeiten nachließ. Im Grunde war also die Zurückgezogenheit für die Physik fast ebenso wünschenswert wie für den Sex, aber trotzdem war sie notwendig. Zum Abendessen gab es im Refektorium des Instituts immer ein Dessert. Scheweck genoss die Süßspeise sehr, und wenn es übrig gebliebene Portionen gab, bediente er sich. Doch sein Gewissen, sein sozialorganisches Bewusstsein litt darunter. Bekam nicht jeder in jedem Refektorium von Abenai bis höchster Gipfel das Gleiche, Zuteilung um Zuteilung? Das hat man ihm jedenfalls stets versichert. Und er hatte es auch stets so vorgefunden. Gewiss, es gab gewisse ortsabhängige Unterschiede wie regionale Spezialitäten, Warenknappheit, Warenüberschuss, provisorische Regelungen wie etwa in Projektlagern, schlechte Köche, gute Köche, eine unbegrenzte Vielzahl innerhalb eines feststehenden Rahmens. Aber kein Koch war so talentiert, dass er ein Dessert ohne die erforderlichen Zutaten herstellen konnte. In den meisten Refektorien wurde ein- oder zweimal pro Dekade ein Dessert serviert. Hier bekam man es jeden Abend. Warum? Waren die Mitglieder des Zentralinstituts für Wissenschaften etwas Besseres als andere Leute? Diese Fragen stellte Scheweck niemals anderen. Das soziale Bewusstsein, die Meinung der Mitmenschen, war die stärkste moralische Motivation für das Verhalten der meisten Anaresti. In ihm aber wirkte sie ein bisschen weniger stark als in den anderen. Von seinen Problemen waren so viele von einer Art, die andere Menschen nicht verstanden, dass er sich daran gewöhnt hatte, sie schweigend und allein zu lösen. Und das tat er auch mit diesen Problemen, die in gewisser Hinsicht sehr viel schwerer für ihn zu lösen waren als diejenigen der Temporalphysik. Er fragte niemand nach seiner Meinung, aber er nahm im Refektorium kein Dessert mehr. In ein Wohnheim zog er jedoch nicht. Er wog das moralische Unbehagen gegen den praktischen Nutzen ab und fand den letzteren schwerwiegender. In einem Einzelzimmer konnte er besser arbeiten. Seine Arbeit war die Mühe wert, und er verrichtete sie gut. Sie hatte eine zentrale Funktion für seine Gesellschaft. Diese Verantwortung rechtfertigte das Privileg. Also arbeitete er. Er verlor an Gewicht. Sein Fuß ruhte leicht auf der Erde. Mangel an körperlicher Arbeit, Mangel an abwechslungsreicher Tätigkeit, Mangel an gesellschaftlichem und sexuellem Kontakt. Dies alles erschien ihm nicht als Mangel, sondern eher als Freiheit. Er war ein freier Mensch. Er konnte tun, was er wollte, wann er es wollte, solange er wollte. Und das tat er. Er arbeitete. Er arbeitete, spielte. Er skizzierte eine Reihe von Hypothesen, die zu einer zusammenhängenden Simultanitätstheorie führten. Doch das schien ihm als Ziel zu wenig. Er hatte sich ein weit höheres gesteckt, eine einheitliche Theorie der Zeit, die er erstellen würde, wenn er es irgendwie schaffen könnte. Er hatte das Gefühl, mitten in einem weiten, offenen Land in einem Raum eingeschlossen zu sein. Es lag alles offen da, wenn er nur den Weg hinaus, den richtigen Weg finden könnte. Dieses Gefühl wurde zur Besessenheit. Während des Herbstes und des Winters schlief er immer weniger. 2 Stunden bei Nacht, 2 weitere irgendwann während des Tages genügten ihm, und auch dann schlief er nicht so tief und so fest wie früher, sondern wachte vielmehr auf einer anderen Ebene, so dass sein Schlaf voller Träume war. Er träumte lebhaft, und die Träume gehörten zu seiner Arbeit. Er sah, wie die Zeit sich umkehrte, wie ein Fluss zu seiner Quelle hinauffloss. Er hielt die Gleichzeitigkeit 2er Momente in der linken und der rechten Hand. Als er sie auseinander bewegte, musste er lächeln, weil er sah, dass sich die Momente teilten wie Seifenblasen. Er stand auf und notierte sich, ohne richtig wach zu werden, die mathematische Formel, die er seit Tagen zu vollenden versuchte. Er träumte, dass der Raum um ihn herum sich zusammenzog wie die Wand einer kollabierenden Kugel, immer weiter auf eine zentrale Leere zu, enger und enger, und er erwachte von einem Hilfeschrei, der ihm in der Kehle stecken blieb, kämpfte stumm um Befreiung von dem Wissen um seine eigene unendliche Leere. An einem kalten Nachmittag gegen Ende des Winters ging er auf dem Heimweg von der Bibliothek ins Physikbüro, um nachzusehen, ob vielleicht Briefe für ihn da waren. Eigentlich erwartete er keine, da er selbst seinen Freunden im Regionalinstitut im unteren Nordland nicht geschrieben hatte. Aber er fühlte sich seit einigen Tagen nicht recht wohl. Er hatte selbst einige seiner schönsten Hypothesen widerlegt und war nach einem halben Jahr harter Arbeit wieder an dem Punkt angelangt, von dem er ausgegangen war. Das Phasenmodell war einfach zu vage, um von Nutzen zu sein. Der Hals tat ihm weh. Er wünschte, es wäre ein Brief von irgendjemandem da, den er kannte, oder es wäre wenigstens jemand im Physikbüro, dem er guten Tag sagen konnte. Aber es war niemand da außer Sabul. Sieh mal, Shevek. Er sah das Buch an, das ihm der Alte reichte, ein dünnes Buch, grün gebunden, mit dem Kreis des Lebens auf dem Einband. Er nahm es und las den Titel. Eine Kritik der Hypothese Atrus über die unendliche Sequenz. Es war sein Aufsatz, Atrus' Bestätigung und Verteidigung und seine Antwort. All das war in Pravec übersetzt oder rückübersetzt und vom PDK-Verlag in Abenay gedruckt worden. 2 Autoren wurden genannt, Sabul und Shevek. Sabul reckte den Hals, um in das Buch sehen zu können, das Shevek hielt, und triumphierte. Sein Knurren wurde kehlig. Er lachte. »Wir haben Atro fertig gemacht. Wir haben es diesem verdammten Profitler gezeigt. Jetzt sollen Sie mal von pueriler Ungenauigkeit reden.« Seit 10 Jahren hegte Sabul einen Groll gegen das Physikjournal der Yeon-Universität, das seine theoretischen Arbeiten als von jenem Provinzialismus der puerilen Ungenauigkeit verzerrt, abqualifiziert hatte, mit denen das odonische Dogma jedes geistige Gebiet infiziert. »Jetzt wollen wir mal sehen, wer provinziell ist«, sagte er grinsend. In dem Jahr, seit Shevek ihn kannte, hatte er ihn kein einziges Mal lächeln sehen. Shevek setzte sich auf eine Bank, auf der er sich erst Platz schaffen und einen Stapel Papiere wegräumen musste. Das Physikbüro war natürlich ein gemeinschaftlich genutzter Raum, aber Sabul verbreitete mit dem Material, das er benutzte, in dem hinteren der beiden Zimmer steht so viel Unordnung, dass für niemand anderes mehr Platz zu sein schien. Shevek blickte auf das Buch in seiner Hand hinab und dann zum Fenster hinaus. Er fühlte sich krank und sah auch so aus. Außerdem war er nervös. Aber Sabul gegenüber war er niemals scheu oder verlegen gewesen, wie er es so oft bei Menschen war, die er gern kennengelernt hätte. »Ich wusste nicht, dass du es übersetzt hast«, sagte er. »Übersetzt, redigiert, einige Stellen geglättet, Übergänge eingefügt, die du ausgelassen hattest und so weiter. 2 Dekaden Arbeit. Du solltest stolz sein, deine Ideen bilden weitgehend die Basis für das fertige Buch.« Das Buch enthielt ausschließlich Sheveks und Atrus' Ideen. Ja, sagte Scheveck. Er blickte in seine Hände. Dann sagte er, ich würde gern den Aufsatz veröffentlichen, den ich in diesem Quartal über die Reversibilität geschrieben habe. Den sollte Arthur auch bekommen. Er würde ihn sicher interessieren. Er hält immer noch am Kausalprinzip fest. Veröffentlichen? Wo? Auf Jotisch, meine ich, auf Uras. Um ihn Arthur zu schicken, wie diesen hier. Er wird ihn dann dort in einem der Journale veröffentlichen. Du kannst ihn keine Arbeit zur Veröffentlichung schicken, die hier noch nicht gedruckt worden ist. Aber genau das haben wir mit dieser hier doch auch gemacht. Das Ganze, bis auf meine Antwort, ist im Yoyun-Journal erschienen, bevor es hier rausgegeben wurde. Das konnte ich nicht verhindern. Aber was glaubst du wohl, warum ich das hier so eilig in Druck gegeben habe? Du denkst doch nicht etwa, dass jeder von der PDK mit unserem Ideenaustausch mit Uras einverstanden ist, oder? Die Verteidigung besteht darauf, dass jedes Wort, das unsere Welt mit diesen Frachtern verlässt, von einem durch die PDK bestimmten Fachmann geprüft wird. Und außerdem glaubst du vielleicht, all diese provinziellen Physiker, die keinen Draht nach Uras haben, würden sich nicht darüber aufregen, dass wir ihn benutzen? Eifersüchtig sind die auf uns. Es gibt genug Leute, die auf der Lauer liegen und warten, bis wir einen falschen Schritt tun. Wenn sie uns je dabei erwischen, werden wir vom Postdienst der Frachter ausgeschlossen. Hast du das jetzt endlich kapiert? Wie ist das Institut denn überhaupt an diesen Postdienst gekommen? Durch Pegwurs Wahl in die PDK vor 10 Jahren. Pegwur war ein halbwegs bekannter Physiker. Und ich bewege mich seitdem mit größter Vorsicht, um ihn nicht wieder zu verlieren. Verstehst du? Scheveck nickte. Wie dem auch sei. Arthur will dein Zeug gar nicht lesen. Ich habe mir diese Arbeit schon vor Dekaden angesehen und sie dir zurückgegeben. Wann wirst du endlich aufhören, Zeit auf diese reaktionären Theorien zu verschwenden, an die Gwarab sich immer noch klammert? Begreifst du denn nicht, dass sie ihr ganzes Leben darauf verschwendet hat? Wenn du so weitermachst, wirst du noch einen Narren aus dir machen. Was natürlich dein gutes Recht ist. Aber aus mir wirst du bestimmt keinen machen. Und wenn ich die Arbeit hier bei uns auf Pravik zur Veröffentlichung anbiete? Zeitverschwendung. Scheveck nahm die Reaktion mit einem leichten Nicken hin. Er stand auf, schlaksig und knochig und blieb einen Moment lang gedankenverloren stehen. Das matte Winterlicht lag hart auf seinem Haar, das er jetzt zu einem Zopf geflochten trug, und auf seinem ruhigen Gesicht. Er ging zum Schreibtisch und nahm ein Exemplar von dem kleinen Stapel neuer Bücher. Ich möchte eins davon Mites schicken, erklärte er. Nimm dir so viel du willst. Hör zu, wenn du glaubst, besser zu wissen, was du tust als ich, dann leg deine Arbeit doch dem Pressesyndikat vor. Du brauchst meine Erlaubnis nicht. Wir haben schließlich keine Hierarchie. Ich kann dich nicht daran hindern. Ich kann dir nur einen Rat geben. Aber du bist Berater des Pressesyndikats für Physikmanuskripte, entgegnete Scheveck. Ich dachte, ich könnte Zeit sparen, wenn ich dich jetzt gleich frage. Trotz seiner Sanftmut war er unnachgiebig. Da er nicht um Macht zu kämpfen gedachte, war er unbezwingbar. Zeit sparen, wieso? Knurrte Sabul. Aber Sabul war auch Odonia. Sich seiner eigenen Heuchelei bewusst, wandte er sich fast, wie unter körperlichem Schmerz, drehte sich weg, wandte sich wieder zu Scheveck um und sagte böse, mit einer vor Wut belegten Stimme, »Nur zu, reich das verdammte Ding doch ein. Ich werde mich für inkompetent auf diesem Gebiet erklären. Ich sage Ihnen, Sie sollen sich an Gwarab wenden. Sie ist Simultanitätsexpertin, nicht ich. Diese verkalkte Mystikerin, das Universum, eine gigantische Hafenseite, die in die Existenz hinein und wieder hinaus schwingt. Was für eine Melodie spielt sie denn? Wahrscheinlich Passagen aus den numerischen Harmonien, Sphärenmusik, was? In diesem Fall bin ich tatsächlich inkompetent oder vielmehr nicht willens, mich der PDK oder dem Pressesyndikat als Berater für intellektuelle Exkremente zur Verfügung zu stellen. Jede Arbeit, die ich für dich geleistet habe, erwiderte Scheveck ganz ruhig, ist Teil einer großen Arbeit, die auf Gwarabs Theorien über die Simultanität beruht. Wenn du das eine willst, musst du das andere auch hinnehmen. Korn gedeiht am besten auf Scheiße, wie wir im unteren Nordland zu sagen pflegen. Er blieb einen Augenblick lang stehen. Da er jedoch keine Antwort von Sabul erhielt, sagte er auf Wiedersehen und ging. Er wusste, dass er eine Schlacht gewonnen hatte, und zwar mühelos, ohne sichtbare Gewalttätigkeit. Aber Gewalt war dennoch im Spiel gewesen. Wie Mites ihm vorausgesagt hatte, war er Sabuls Mann. Sabul hatte schon vor Jahren seine aktive Funktion als Physiker verloren. Sein Ruf gründete sich auf Aneignung der geistigen Errungenschaften anderer. Chevek sollte das Denken erledigen, während Sabul den Ruhm einheimsen wollte. Ethisch eindeutig eine unerträgliche Situation, die Chevek ablehnen und ändern musste. Aber er tat es nicht. Er brauchte Sabul. Er wollte seine Arbeiten veröffentlichen und sie den Männern schicken, die sie verstehen konnten, den Urasti-Physikern. Er brauchte ihre Ideen, ihre Kritik, ihre Mitarbeit. Also hatten sie gefeilscht, er und Sabul, gefeilscht wie richtige Profitler. Es war keine Schlacht gewesen, sondern ein Handel. Gibst du mir dies, gebe ich dir das. Weigerst du dich, weigere ich mich. Abgemacht, abgemacht. Cheveks ganze Karriere, ja die Existenz seiner Gesellschaft, hing ab vom Fortbestand eines grundlegenden Kontrakts, der im Grunde, wenn auch uneingestandenermaßen, ein Profitkontrakt war. Es gab kein Verhältnis, das auf gegenseitiger Hilfe oder Solidarität beruhte, sondern ein ausbeuterisches Verhältnis, kein organisches, sondern ein mechanisches. Kann aus fundamentaler Dysfunktion echte Funktion entstehen? Aber ich wollte doch nur meine Arbeit verrichten, argumentierte Chevek in Gedanken, als er an diesem grauen, windigen Nachmittag auf das Quadrat des Wohnheims zuging. Sie ist meine Pflicht. Sie ist meine Freude, sie ist der Sinn meines gesamten Daseins. Der Mann, mit dem ich zusammenarbeiten muss, ist ein Konkurrenzler, ein herrschsüchtiger Profitler, aber daran kann ich nichts ändern. Wenn ich arbeiten will, muss ich mit ihm zusammenarbeiten. Er dachte an Mites und ihre Warnung. Er dachte ans Regionalinstitut und an die Party am Abend vor seiner Abreise. Das schien jetzt sehr lange her zu sein und so kindlich, friedlich und ungefährdet, dass er vor Sehnsucht danach fast geweint hätte. Unter dem Vordach des Gebäudes der Lebenswissenschaften begegnete er einem Mädchen, das ihm einen kurzen Blick zuwarf. Er dachte, dass sie aus war wie hieß sie noch, die mit dem kurzen Haar, die auf der Party damals so viel Kuchen gegessen hatte. Er blieb stehen und drehte sich um, aber das Mädchen war schon um die Ecke verschwunden. Außerdem hatte sie lange Haare gehabt. Vorbei. Vorbei. Alles vorbei. Aus dem Schutz des Vordachs trat er in den Wind hinaus. Der Wind brachte leichten, feinen Regen mit sich. Wenn es überhaupt regnete, regnete es immer nur leicht. Dies war eine trockene Welt. Trocken, farblos, feindselig. Feindselig, Chevek sagte es laut auf Jotisch. Er hatte noch nie jemand diese Sprache sprechen hören. Es klang seltsam. Der Regen stach ihm ins Gesicht wie nadelspitze Hagelkörner. Es war ein feindseliger Regen. Zu seinen Halsschmerzen hatten sich jetzt auch noch furchtbare Kopfschmerzen gesellt, die ihm ganz plötzlich bewusst wurden. In Zimmer 46 legte er sich aufs Bett, das viel niedriger zu sein schien als sonst. Er zitterte und konnte nicht aufhören zu zittern. Er wickelte sich in die orangefarbene Decke ein, rollte sich zusammen und versuchte zu schlafen, aber er konnte nicht aufhören zu zittern, da er ununterbrochen von allen Seiten mit Atomen beschossen wurde, immer heftiger, je höher seine Temperatur stieg. Er war noch nie krank gewesen und kannte keine anderen körperlichen Leiden als Müdigkeit. Da er keine Ahnung hatte, was hohes Fieber war, dachte er während der klaren Momente in jener langen Nacht, er werde wahnsinnig. Die Angst vor dem Wahnsinn veranlasste ihn, als es Tag wurde, Hilfe zu suchen. Er hatte so große Angst vor sich selbst, dass er nicht wagte, seine Zimmernachbarn anzusprechen. Er hatte sich in der Nacht selbst fantasieren gehört. Also schleppte er sich 8 Häuserblocks weit zum Krankenhaus, durch kalte Straßen, die sich im hellen Licht des Sonnenaufgangs gravitätisch um ihn drehten. Im Krankenhaus diagnostizierte man seinen Wahnsinn als leichte Lungenentzündung und wies ihn an, sich auf Station 2 zu Bett zu begeben. Er protestierte. Die Pflegerin warf ihm Egoisieren vor und erklärte, wenn er wieder nach Hause ging, bereite er dem Arzt unnötigen Aufwand, da dieser ihn dort aufsuchen und für Privatpflege sorgen müsse. Also legte er sich auf Station 2 ins Bett. Alle anderen Patienten dort waren alt. Eine Pflegerin kam mit einem Glas Wasser und einer Pille, »Was ist das?« fragte Scheveck misstrauisch. Seine Zähne klapperten wieder. »Ein Antipyretikum. Was ist das? Senkt das Fieber. Brauche ich nicht.« Die Pflegerin zuckte die Achsel. »Na schön«, antwortete sie und ging weiter. Die meisten jungen Anaresti fanden es beschämend, krank zu sein. Eine Folge der überaus erfolgreichen Prophylaxe in ihrer Gesellschaft und wohl auch ein Missverständnis, das aus dem analogen Gebrauch der Wörter krank und gesund entstanden war. So hielten sie eine Krankheit für ein Verbrechen, wenn auch für ein unfreiwilliges. Und dem verbrecherischen Impuls nachzugeben, ihm durch Einnahme von schmerzlindernden Mitteln Vorschub zu leisten, war unmoralisch. Sie scheuten sich vor Pillen und Spritzen. Wenn sie in die mittleren Jahre kamen oder noch älter wurden, änderte sich diese Einstellung oft. Die Schmerzen wurden unerträglicher als die Scham. Die Pflegerin gab den alten Männern auf Station 2 ihre Medizin und sie scherzten mit ihr. Scheveck beobachtete das alles mit stumpfer Verständnislosigkeit. Später kam ein Arzt mit einer Injektionsspritze. »Ich will nicht«, wehrte sich Scheveck. »Hör auf zu egoisieren«, befahl der Arzt. »Umdrehen«, Scheveck gehorchte. Irgendwann kam eine Frau, die ihm eine Tasse Wasser reichte, aber er zitterte so stark, dass er das Wasser verschüttete und die Bettdecke nass machte. »Lass mich in Ruhe«, sagte er. »Wer bist du?« Sie sagte es ihm, aber er konnte sie nicht verstehen. Er befahl ihr wegzugehen. Er fühlte sich durchaus wohl. Dann erklärte er ihr, warum die Zyklushypothese, obwohl an sich unproduktiv, dennoch wesentlich sei für seine Arbeit an einer eventuellen Simultanitätstheorie, ein Grundstein. Er sprach teils in seiner Muttersprache, teils sprach er jotisch und schrieb mit einem Stück Kreide Formeln und Gleichungen auf eine Tafel, damit sie und die anderen alles verstanden, denn er fürchtete, sie könnten ihn hinsichtlich des Grundsteins missverstehen. Die Frau berührte seine Stirn und band ihm das schweißfeuchte Haar zurück. Ihre Hände waren kühl. Noch nie im Leben hatte er etwas angenehmer empfunden als die Berührung ihrer Hände. Er griff nach ihrer Hand, aber sie war nicht da. Sie war fort. Lange Zeit danach wurde er wach. Er konnte atmen. Er fühlte sich gut. Es war alles in Ordnung. Er verspürte keinerlei Lust, sich zu bewegen. Eine Bewegung würde diesen perfekten, ausgewogenen Augenblick, das Gleichgewicht der Welt, nur stören. Das Winterlicht an der Zimmerdecke war unbeschreiblich schön. Er lag da und betrachtete es. Die alten Männer der Station lachten miteinander, ein altes, heiseres, gackerndes Lachen, ein wunderschönes Geräusch. Die Frau kam wieder und setzte sich an sein Krankenbett. Er sah sie an und lächelte. »Wie fühlst du dich?« »Wie neu geboren. Wer bist du?« Sie lächelte ebenfalls. »Die Mutter. Wiedergeburt. Aber dann müsste ich doch einen neuen Körper haben und nicht immer noch denselben alten. Wovon in aller Welt redest du?« »Nicht von dieser Welt, von Uras. Die Wiedergeburt gehört zu ihrer Religion.« »Du bist noch immer nicht ganz klar im Kopf.« Sie berührte seine Stirn. »Kein Fieber.« Ihre Stimme, die Art, wie sie diese beiden Worte aussprach, berührte etwas, das ganz tief in Scheveks Bewusstsein verborgen lag, an einem ummauerten Raum, wo es in der Dunkelheit widerhallte. Er betrachtete die Frau und sagte entsetzt, »Du bist Rulak!« »Das habe ich dir doch gesagt, schon mehrmals.« Ihre Miene blieb ungetrübt, sogar fröhlich. Scheveck dagegen wurde ganz anders zumute. Ihm fehlte zwar die Kraft, sich zu bewegen, aber dennoch zuckte er in offener Furcht vor ihr zurück, als wäre sie nicht seine Mutter, sondern sein Tod. Ob sie diese angedeutete Bewegung bemerkt hatte, war ihr nicht anzusehen. Sie war eine gut aussehende Frau, dunkel, mit feinen, schön proportionierten Gesichtszügen, ohne Alterslinien, obwohl sie schon über 40 sein musste. Alles an ihr war harmonisch und kontrolliert. Ihre Stimme war sanft, angenehm im Timbre. »Ich wusste nicht, dass du hier in Abenai bist«, erklärte sie. »Ich wusste gar nicht, wo du warst oder ob es dich überhaupt noch gab. Ich war im Verlagsdepot, um mir Neuerscheinungen anzusehen und einige Sachen für die Ingenieurbibliothek abzuholen. Da entdeckte ich ein Buch von Sabul und Scheveck. Sabul kannte ich natürlich, aber wer war Scheveck? Warum klang der Name so vertraut? Ich brauchte eine Minute oder mehr, bis ich darauf kam. Seltsam, nicht? Aber es schien unmöglich. Der Scheweck, den ich kannte, konnte erst 20 sein und kam daher kaum als Sabuls Co-Autor für ein Buch über Metakosmologie in Frage. Aber ein anderer Scheweck hätte sogar noch jünger sein müssen. Deswegen ging ich los und erkundigte mich. Ein Junge im Wohnheim sagte, dass du hier wärst. Dieses Krankenhaus hat viel zu wenig Mitarbeiter. Ich begreife nicht, warum die Syndics nicht weitere Stellenzuteilung von der Medizinischen Föderation anfordern oder die Zahl der Patienten senken. Das medizinische Personal arbeitet hier teilweise bis zu 8 Stunden am Tag. Sicher, es gibt Leute in der Heilkunde, die das sogar wollen. Eine Art Selbstaufopferungsbedürfnis. Leider führt das nicht zu maximaler Effizienz. Es war seltsam, dich wiederzufinden. Ich hätte dich niemals erkannt. Hast du noch zu Pallad Kontakt? Wie geht es ihm? Er ist tot. Ah, in Rulaks Stimme lag keine Spur von Schock oder Traurigkeit, nur eine Art resignierten Gewohntseins, ein Ton der Hoffnungslosigkeit. Scheweck war gerührt, konnte in ihr sekundenlang einen Menschen erkennen. Wann ist er gestorben? Vor 8 Jahren. Er kann nicht älter als 35 gewesen sein. Es gab ein Erdbeben in Weidesland. Wir haben da ungefähr 5 Jahre gewohnt. Er war Bauingenieur der Kommune. Das Beben hatte das Lernzentrum beschädigt. Er versuchte mit ein paar anderen, die im Gebäude eingeschlossenen Kinder zu befreien. Dann kam ein zweites Beben und das ganze Haus stürzte ein. 32 Menschen wurden getötet. Warst du auch da? Ich hatte ungefähr 10 Tage zuvor im Regionalinstitut meine Ausbildung angefangen. Vor sich hinsinnend saß sie da, das Gesicht glatt und ruhig. Armer Pallad, irgendwie passt es zu ihm, mit anderen zusammen gestorben zu sein. Eine statistische Zahl, einer von 32. Die Statistik wäre höher gewesen, wenn er nicht in das beschädigte Gebäude hineingegangen wäre, sagte Scheweck. Sie sah ihn an. Ihr Blick ließ nicht erkennen, was für Gefühle sie empfand oder nicht empfand. Was sie sagte, konnte sowohl spontan als auch überlegt sein, es war ihr nicht anzusehen. Du hattest Pallad gern. Er antwortete nicht. Du siehst ihm nicht ähnlich. Bis auf die Farben siehst du eher aus wie ich. Ich dachte, du würdest Pallad ähnlich werden. Das heißt, ich vermutete es. Seltsam, wie die Fantasie solche Vermutungen beeinflusst. Er ist also bei dir geblieben. Scheweck nickte. Wie schön für ihn. Sie seufzte nicht, unterdrückte aber einen Seufzer, der sich in ihrer Stimme einschlich. Schön für mich. Sie sagte einen Augenblick lang nichts, lächelte nur schwach. Ja, ich hätte Kontakt zu dir halten können. Nimmst du mir übel, dass ich's nicht getan habe? Übel? Ich hab dich ja gar nicht gekannt. Doch, das hast du. Pallad und ich, wir behielten dich bei uns im Wohnheim. Auch noch, nachdem du abgestillt warst. Wir beide wollten es so. In diesen ersten Jahren ist der individuelle Kontakt sehr wesentlich. Die Psychologen haben das zweifelsfrei festgestellt. Eine 100-prozentige Sozialisation kann sich nur aus einem liebevollen Anfang entwickeln. Ich war bereit, die Partnerschaft fortzusetzen. Ich versuchte, Pallad hier in Abenai einen Posten zu besorgen, aber es gab keine freien Stellen in seinem Fach. Und ohne Arbeit wollte er nicht mitkommen. Er war da ziemlich eigensinnig. Zuerst hat er mir noch ein paar Mal geschrieben, was du machst und wie es dir geht, aber dann hörte er auf zu schreiben. Ist ja auch nicht wichtig, sagte der junge Mann. Sein von der Krankheit mageres Gesicht war mit winzigen Schweißperlen bedeckt, die seine Wangen und seine Stirn silbrig glänzen ließen, als wären sie eingeölt. Sie schwiegen abermals. Dann sagte Rulak mit ihrer kontrollierten, angenehmen Stimme, nun ja, es war wichtig. Und es ist immer noch wichtig. Aber Pallad war besser dafür geeignet, bei dir zu bleiben und dir durch deine integrativen Jahre zu helfen. Er war besorgt um dich, auf elterliche Weise, ganz anders als ich. Bei mir kommt zuallererst die Arbeit. Sie ist immer zuerst gekommen. Trotzdem freue ich mich, dass du jetzt hier bist, Scheweck. Vielleicht kann ich dir wenigstens jetzt etwas von Nutzen sein. Ich weiß, Abenai ist zuerst eine sehr einschüchternde Stadt. Man kommt sich ohne die selbstverständliche Solidarität, die in kleinen Städten herrscht, verloren vor, isoliert. Ich kenne interessante Menschen, die du vielleicht gern kennenlernen möchtest. Und Menschen, die dir nützlich sein können. Ich kenne Sabul. Ich kann mir vorstellen, womit du da zu kämpfen hast. Bei ihm und in dem ganzen Institut. Die spielen da alle ihre Machtspielchen. Man braucht Erfahrung, um sie auszuspielen. Wie dem auch sei, ich bin froh, dass du hier bist. Ein schönes Gefühl, das mir bisher fremd war. Eine Art Stolz. Ich habe dein Buch gelesen. Es ist doch deins, nicht wahr? Warum sonst sollte Sabul sich einen 20-jährigen Studenten als Co-Autor nehmen? Das Thema ist zu hoch für mich. Ich bin nur Ingenieurin. Doch ich gestehe, dass ich stolz auf dich bin. Merkwürdig, nicht? Unvernünftig. Es ist sogar proprietarisch. Als gehörtest du mir. Aber wer älter wird, braucht gewisse Sicherheiten, die eben nicht immer vollkommen vernünftig sind, um überhaupt weitermachen zu können. Er spürte, wie einsam sie war. Er sah ihren Schmerz und lehnte ihn ab. Denn er bedrohte ihn. Er bedrohte die Loyalität seines Vaters, jene klare, stete Liebe, in der sein Leben gewurzelt hatte. Welches Recht hatte sie, die Palat in der Not verlassen hatte, in ihrer Not hierher zu Palats Sohn zu kommen? Er hatte nichts, hatte weder ihr noch sonst niemandem etwas zu geben. Es wäre vielleicht besser gewesen, wenn du auch in mir weiterhin eine statistische Zahl gesehen hättest, antwortete er. Ah, erwiderte sie, ihre übliche, sanfte, resignierte Antwort. Sie wandte sich ab. Die alten Männer weiter hinten bewunderten sie, stießen einander vielsagend an. Ich schätze, ich wollte Anspruch auf dich erheben, sagte sie. Dabei hatte ich dir eigentlich anbieten wollen, Anspruch auf mich zu erheben, falls du das wolltest. Er sagte nichts. Im Grunde sind wir gar nicht Mutter und Sohn, das heißt biologisch natürlich schon. Sie hatte ihr leichtes Lächeln wiedergefunden. Du erinnerst dich nicht an mich, und das Baby, an das ich mich erinnere, ist nicht dieser 20-jährige Mann hier vor mir. All das ist Vergangenheit, irrelevant. Doch hier und jetzt sind wir Bruder und Schwester, und das ist doch das Wesentliche, nicht wahr? Ich weiß es nicht. Sie blieb noch eine Minute lang schweigend sitzen, dann stand sie auf. Du brauchst Ruhe. Du warst sehr krank, als ich das erste Mal kam. Aber der Arzt sagt, dass es dir jetzt wieder besser geht. Ich glaube nicht, dass ich wiederkommen werde. Er schwieg. Auf Wiedersehen, Shevek, sagte sie und wandte sich noch beim Sprechen ab. War es Wirklichkeit oder war es ein Albtraum, dieses drastisch veränderte Gesicht, das er flüchtig sah, als sie sich umdrehte, dieses zerbrochene, ganz und gar zerrissene Gesicht? Es musste Einbildung gewesen sein. Mit dem anmutigen, gemessenen Schritt einer schönen Frau verließ sie die Station und er sah, wie sie draußen noch einmal stehen blieb und sich lächelnd mit der Pflegerin im Korridor unterhielt. Jetzt erst überließ er sich der Angst, die zusammen mit ihr gekommen war, diesem Gefühl, ein Versprechen zu brechen, diesem Gefühl, dass die Zeit stillsteht. Er brach zusammen. Er weinte und versuchte, sein Gesicht in der Armbeuge zu verbergen, da er nicht die Kraft hatte, sich umzudrehen. Einer der kranken alten Männer kam herüber, setzte sich auf die Bettkante und tätschelte ihm die Schulter. »Ist ja schon gut, Bruder. Es wird alles wieder gut, kleiner Bruder«, murmelte er. Shevek hörte es und spürte seine Berührung, aber es tröstete ihn nicht. In der Dunkelheit, am Fuß der Mauer, in diesen schweren Stunden, kann selbst ein Bruder keinen Trost spenden.